Guten Morgen.
Ja, ich möchte über das Thema sprechen, worüber ich eigentlich in 2 Wochen gesprochen hätte. Und ich habe das überschrieben mit dem Titel Unterwegs im Auftrag des Herrn. Untertitel, es geht um das Thema Nachfolge. Wir befinden uns in dieser Predigtreihe Jesus nachfolgen, ihn als Vorbild nehmen. Und an der Stelle geht es auch um diesen Aspekt, dass Jesus uns in seine Welt hineinsendet. Und ich möchte mit einem kleinen Beispiel beginnen, wie ich das früher als Kind auch selbst erlebt habe, jetzt unabhängig von dem christlichen Aspekt. Wir hatten eine größere Nachbarschaft, da wir wohnen, die haben wir auch heute noch. Manche sind auch immer noch Nachbarn, die damals schon Nachbarn waren. Und meine Mutter hat mich des Öfteren als Bote benutzt. Ja, und das meine ich jetzt nicht negativ, das ist kein Missbrauch, sondern das ist einfach, ne, passiert schon mal in Familien, dass man füreinander was macht. Und hat mich mit irgendwelchen Nachrichten bestückt, die ich dann an irgendwelche Nachbarn weitergeben sollte. So, kannst du mal rübergehen und dann sagst du Folgendes. Genau aufgesagt, was ich denn zu sagen habe. Und dann bin ich rübergegangen und habe das weitergegeben. Zum Beispiel auch bei meiner Kommunion, also als katholischer Mensch wird man mit 9 Jahren, hat man die Kommunionfeier, wo man das erste Mal am Abendmahl teilnimmt. Das war damals schon ein großes Fest, ist wohl heute auch ein großes Fest. Ich glaube, heute geht es noch mehr um die Geschenke, die man bekommt als damals. Aber auch damals waren die schon schön. Ne? Und insofern bin ich dann auch nett beschenkt worden von den Nachbarn. Und hatte dann am folgenden Tag, oder ich weiß nicht, ob noch sonntagsabends, den Auftrag an alle Nachbarn, die irgendwas geschenkt haben, für den Montag die Einladung zu verteilen oder, ne, ich bin nicht der Einzige, der das weiß, dann vorbeizugehen und anzuklingeln und dann meinen Satz aufzusagen. Ja, ich soll von meiner Mutter sagen, herzlichen Dank und was weiß ich nicht, und wir möchten Sie gerne zum Kaffee trinken morgen um 15.30 Uhr einladen. Ne? Also die Botschaft ganz treu weitergegeben. Brauchte ich dafür eine große Ausbildung? Nee, ne? Das Einzige, was notwendig war, ist, dass ich hinhöre, meine eigene Verantwortung übernehme, ging ja schließlich um meine Party, ne? Und dann da auch aktiv geworden bin und einfach losgehe. War eigentlich sehr einfach und irgendwie ist es auch so mit Nachfolge und wenn es um dieses Thema senden geht, dass Gott uns in unsere Welt hineinsendet. Und deswegen möchte ich das mal auf diesen Punkt bringen. Nachfolge bedeutet ja vieles, aber Nachfolge bedeutet auch, in diese Welt gestellt zu sein. Gott stellt uns in diese Welt hinein. Da, wo wir sind. Was heißt das konkret? In diese Welt gestellt zu sein bedeutet, sich an Jesus zu orientieren. Und da fangen wir mal mit dem berühmt-berüchtigten Bibeltext aus Johannes 20, Vers 21 an. Da steht nämlich Folgendes. Friede sei mit euch, sagt Jesus noch einmal zu ihnen. Also der ist gerade so durch die Wand ins Haus gekommen und hat eine Menge Leute irgendwie irritiert und den zweifelnden Thomas mal ein bisschen aufgepäppelt. Und genau. Und unter anderem sagt er dann, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Fakt ist, Jesus wurde selbst, wie ich damals von meiner Mutter, wurde er von seinem Papa gesandt, um die Leute zum Kaffeetrinken einzuladen. Ja? Nur, dass das Kaffeetrinken von Gott weitaus größer geplant ist, als das Kaffeetrinken meiner Mutter, selbst wenn die Torte immer noch unübertroffen ist. Ja? Ihr wisst darum, Mokka-Sahnetorte. Gott sendet seinen eigenen Sohn in diese Welt, um uns zu der größten Feier einzuladen, die es jemals gegeben hat auf dieser Erde und die es im Himmel überhaupt mal geben kann. Ja, diese Feier fängt sozusagen jetzt schon an, läuft nicht immer ganz rund, weil auf der Erde nicht alles ganz rund läuft. Aber er sendet seinen Sohn in diese Welt, um uns dazu einzuladen. Und Jesus verstand sich selbst als jemand, der gesendet wurde. Wie der Vater mich gesandt hat. Das war seine Identität. Er wusste um seine Sendung. Oder wenn man es ein bisschen anders ausdrücken will, er wusste um seine Mission. Ist das Wort, selbe Wort, nur in Latein. Und genau darin ist er uns ein Vorbild, dass er wusste, warum er da ist. Dass er wusste, wozu der Vater ihn gesandt hat, welche Nachricht, welche Botschaft, welche Einladung Gott ihm mit auf den Weg gegeben hat. Und dann sagt Jesus, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und damit meint er auf der einen Seite jeden Einzelnen von uns, aber eigentlich meint er uns als ganze Kirche, Gemeinde und nicht nur die hier, die auch, aber insgesamt stellt er in diese Welt hinein. Was heißt das für uns als Gemeinde? Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe, Gelehrter aus dem letzten Jahrhundert, muss man schon sagen, ich bin da noch manchmal etwas desorientiert, in welchem Jahrhundert befinden wir uns gerade, aber es war im letzten Jahrhundert, wo er gelebt hat, ein Mann, der ja für den Glauben eingetreten ist, in der Situation, in der er sich befunden hat und dafür auch sein Leben geopfert hat, weil er nämlich gegen die Nazis auch aufgetreten ist und gegen die Herrschaft, gegen die Ideologie, die sich dahinter befand. Und dieser Bonhoeffer hat eine Menge schlaue Sachen gesagt, unter anderem, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Ich persönlich würde das ein klein wenig relativieren, aber ich würde sagen, das muss drin sein. Wenn das nicht drin ist, in Kirche, in Gemeinde, in uns, wenn das nicht die Identität ist, dann gibt es ein Problem. Anders ausgedrückt mit meinen Worten, ich bin halt nicht so gelehrt wie der Bonhoeffer, ein Christ, der sich seiner Sendung nicht bewusst ist, ist wie ein Bonbon, das sich in einer Schale befindet, aber nie gegessen wird. Warum? Weil Jesus gesagt hat, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus wusste um seine Sendung und er war bereit, das, was der Vater ihm als Nachricht gegeben hat, weiterzugeben. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Manchmal nur dadurch, dass er da war. Bis dahin, dass er sein Leben für uns am Kreuz hingegeben hat. Um uns komplett mit Gott zu versöhnen. Er hat alles dafür gegeben. Und letzten Endes steckt da die Aufforderung drin, macht's genauso. Seid euch dieser Identität bewusst und der Folgen, die damit zusammenhängen. Das heißt, auf der einen Seite will Gott uns ja ganz bei sich haben und dass wir auf ihn ausgerichtet sind und orientiert sind. Auf der anderen Seite heißt es aber, dass wir nicht irgendwie weltflüchtig sind oder weltfremd sind, sondern das heißt, dass wir wie Jesus wirklich wissen, hier stehen wir und hier stehen wir für unseren Glauben. In der Welt. Wir sind in die Welt gestellt und nicht schon entrückt. Das muss man sich immer wieder ganz bewusst machen. Und auch der Gottesdienst am Sonntag oder andere christliche Treffen sind nicht dazu da, um aus der Welt zu fliehen, sondern um in der Welt klarzukommen und seine Identität zu leben. C.S. Lewis, ein ehemals atheistischer Philosoph, hat es mal anders ausgedrückt. Er hat gesagt, Religion ist die Suche des Menschen nach Gott. Christentum ist die Suche Gottes nach dem Menschen. Ich liebe solche markanten Sätze. Wie denken wir über uns? Ist das, was wir gerade gehört haben, Teil von unserer Identität, von unserem eigenen Bewusstsein? Ich weiß, dass es in unserem Leitbild drin steht, in ähnlicher Form, ja, weil da auch drin steht, dass wir Christ sein, da leben wollen, wo wir sind. Am Arbeitsplatz, in Schule, in Gesellschaft, in Kultur etc. Das kann man nicht voneinander trennen. Aber wir dürfen uns das immer wieder fragen, ist unsere Kirche eine Kirche auch für andere? Diese Frage muss man sich immer wieder stellen. Sind wir ein Teil der Suche Gottes nach den Menschen? Sind wir ein Teil davon? Um als C.S. Lewis Formulierung damit reinzubringen. Ist mir bewusst, dass Gott mich in meine kleine Welt hineingestellt hat? Und wenn es mir nicht bewusst ist, dann sollte ich es mir bewusst machen. Und dazu möchte ich uns heute Morgen einladen, denn Nachfolge bedeutet, in diese Welt gestellt zu sein. In diese Welt gestellt zu sein bedeutet aber auch, sich auf Menschen einzulassen. Ja? Dieser erste Aspekt hat was mit unserer Identität zu tun gehabt. An der zweiten Stelle geht es mehr auch noch um unsere Haltung. Ja, es bedeutet, sich auf Menschen einzulassen. Und da zitiere ich mal den Freund Paulus in 1. Korinther 10, Vers 33 bis 11, Vers 1, zwei Verse. Da steht, nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick. denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Vorher beschreibt er verschiedene Konflikte, die es in der Gemeinde gab, wo Spannungen entstanden sind, wo die einen mehr diesen Stil gepflegt haben, die anderen mehr diesen Stil und die einen sich von denen verletzt gefühlt haben und was weiß ich, auch Gewissensgeschichten und so weiter. Und deswegen sagt er, bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Das ist ein bisschen steil formuliert, da muss man, wenn man es mal runterbrechen will, nochmal genau drüber reden. Aber das ist seine Grundhaltung. Er nimmt Rücksicht auf alle. Er will durch seine Lebensweise kein Glaubenshindernis für andere Menschen sein, sondern er will mit seinem ganzen Leben eine Einladung sein. Warum? Weil Paulus wusste, dass Gott ihn in diese Welt gestellt hat. Und zwar nicht aus Zufall oder Versehen, sondern weil er das so wollte, genauso wie Jesus. Ja? Und sein Ziel war, dass durch sein Leben, durch die Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, wie er sich verhält, dass das Menschen einfach sehen, diesen Gott gibt es wirklich. Gott soll verherrlicht werden und Menschen sollen gerettet werden. Es hat nicht nur was mit Predigen zu tun, ja, sondern mit dem kompletten, mit der kompletten Lebensweise, denn darum ging es vorher auch. Und deswegen schreibt Paulus in 1. Korinther 9 auch diesen sehr markanten Satz wieder: Deswegen bin ich den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Gesetzlosen ein Gesetzloser. Ja, er lässt sich auf Menschen ein, um es mal auf den Punkt zu bringen, ohne dabei falsche Kompromisse zu machen. Genauso wie Jesus. Jesus hat sich komplett auf Menschen eingelassen, ohne zu sündigen. Und diesen Weg hat Paulus für sich auch gewählt. Und das ist das, wo wir nacheifern sollten. Deswegen sagt Paulus dann auch, folgt meinem Beispiel. Warum? Sagt Paulus, das ist der total eingebildet, weiß der nicht, wo seine Schwächen sind. Nee, er weiß um dieses Prinzip, um das es geht, was so wesentlich ist, ja, und dem sollte man folgen, nicht weil er so toll ist. Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Christus kam vom Himmel auf die Erde, wurde Mensch. Paulus sieht sich Jesus an und sagt, ich muss den Menschen ein Mensch werden, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, gucken, dass ich mich auf die Menschen einlasse. Paulus sagt seinen Jüngern, in Anführungsstrichen seinen Jüngern, den Leuten, die er lehrt und die er trainiert, sagt er, macht es mir nach, so wie ich es Jesus nachgemacht habe. Und jetzt haben wir die Bibel und die sagt uns dasselbe und es gilt für uns. Wir sollen uns das, was Generationen vor uns immer wieder auch umgesetzt haben, sollen wir für uns nachahmen, uns auf Menschen einlassen. Welche Grundwerte lassen sich daraus ableiten? Ich möchte mal ein negatives Beispiel geben. Die Kirchengeschichte hat ja auch was mit Mission zu tun, denn in den letzten Jahrhunderten, insbesondere so ja, ab 17. Jahrhundert auch mal wieder, gab es auch immer wieder mal so Missionswellen, ja, wo Leute ins Ausland gegangen sind. Mittlerweile kommen die Menschen aus der südlichen Hemisphäre eher nach Europa, um uns das Evangelium beizubringen, weil es da nämlich mehr Christen gibt als hier. Müssen wir uns mal bewusst machen, dann kommen wir ein bisschen von unserer Eitelkeit wieder runter. Und also das Ding hat sich gedreht. Und was aber früher teilweise passiert ist, und das wirkt heute noch negativ nach, ist, dass Menschen, nicht alle, aber manche Missionsgesellschaften, manche Missionare auch im Rahmen von Kolonialisierung und so weiter zum Beispiel nach Afrika gegangen sind oder Südamerika und so weiter, und dort nicht nur das Evangelium verkündet haben, sondern zum Teil auch Menschen zwangsverchristlicht haben, zwangsgetauft haben. Und nicht nur das, sondern eher, die Kultur der christlichen Länder dort eingeführt haben, als wirklich Evangelium. Und in der Gefahr stehen wir alle, weil wir etwas verwechseln. Wir verwechseln unsere Lebensweise mit dem Evangelium. Und wir denken, so wie wir Glauben leben, müssten alle Menschen Glauben leben. Das denken die Afrikaner aber genauso. Ja, die sind sehr verwundert, wenn wir nicht tanzen beim Lobpreis und wenn wir nicht laut Halleluja rufen. Oder anderes mehr, um mal so zwei Gegensätze einfach aufzutun. Ja, das würde ich als ein negatives Beispiel sehen. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Und wir dürfen nicht von der Art und Weise, wie wir selber Lobpreis machen, und auch das ist bei uns in der Gemeinde immer noch sehr unterschiedlich, dürfen wir nicht auf andere schließen, dass das jeder so machen muss. Ja, es gibt biblische Prinzipien über Dinge, die kann man transportieren, aber sonst auch nicht. Positiv würde ich sagen, geht es darum, Respekt vor allen Menschen zu haben, ohne Ausnahme. Und dabei geht es nicht darum, dass wir Sünde schönreden, sondern es geht darum, wirklich Menschen zu respektieren, egal wie sie unterwegs sind. Und dabei immer auch Gottes Erlösungsabsicht mit im Blick haben. Und dabei geht es dann nicht um Rechthaberei, so ich weiß aber, was richtig ist. Jesus ist der Weg und du liegst falsch. Das ist Arroganz, die mit dem Evangelium überhaupt nichts zu tun hat, sondern es geht darum, Menschen einen Raum bereitzustellen, wo sie Gott begegnen können. Und dazu hat Gott uns in diese Welt gestellt, genauso wie Jesus in diese Welt gekommen ist. Jesus hat eine Menge Gelegenheiten geschaffen, damit Menschen Gott begegnen können. Um es mal an einem Beispiel deutlich zu machen, ein christlicher Mensch, ein muslimischer Mensch und die beiden treffen sich. Und was immer mal wieder unter Menschen gerne passiert ist, dass man sich gegenseitig mit Argumenten bewaffnet und dann bekämpft und sich eigentlich gegenseitig den Glauben kaputt redet. Und dabei ist für mich jetzt nicht die Frage, es geht nicht darum, ob beides gleichwertig ist. Ich glaube, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ja? Aber es ist nicht unsere Aufgabe, andere kaputt zu reden. Das hat nichts mit Wertschätzung zu tun. Sondern richtig wäre, einfach auch zu sehen, da ist ein Mensch, der sucht Gott. Und aus meiner Sicht sucht er ihn an falscher Stelle. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott diesen Menschen aber finden will. Wird dieser Mensch das merken, dass Gott ihn finden will und ihn liebt, wenn ich ihn kaputt rede und kaputt argumentiere? Ich bin da sehr zweifelnd. Da brauchen wir andere Wege. Ja, und das betrifft nicht nur ein Gespräch zwischen Christen und Moslems, sondern überhaupt. Es geht darum, Gottes Einladung, Gottes Erlösungsangebot rüberzubringen, bis zu dem Punkt auch, wo Menschen verstehen, hey, meine Sünde liegt darin, dass ich nicht an ihn glaube und das tut mir leid. Aber Menschen vorzuwerfen, dass sie auf dem falschen Weg sind oder Sünder sind, hilft nicht. Gottes Güte bringt uns zur Umkehr, zusammen mit der Wahrheit. Was heißt es jetzt? Das heißt, wir müssen einfach es ernst nehmen, dass Gott uns in diese Welt gestellt hat. Und es heißt, dass wir andere Menschen einfach ernst nehmen. Und uns auf sie einlassen. Das einzige Hindernis, was es da geben kann, ist, dass wir da keinen Bock drauf haben. Das ist kein hochtheologisches Ding, was uns davon abhält. Das ist einfach nur, dass wir da keinen Bock drauf haben. Und da müssen wir mit umgehen. Und da gibt es die Einladung von Jesus, sowas an Gott abzugeben. Und ihn zu bitten, uns da Bock drauf zu geben. Spaß dran zu haben, weil wir anfangen, uns an Jesus zu orientieren, wie er war, wie er es gemacht hat und das auf uns abfährt. Ja. Denn Nachfolge bedeutet, in diese Welt gestellt zu sein. Und dann komme ich schließlich zum letzten Punkt, wo es darum geht, dass in die Welt gestellt zu sein bedeutet, das zu leben, was man ist. Was meine ich damit, das zu leben, was man ist? Ich meine das aus christlicher Sicht, nämlich, dass wir wirklich als Menschen leben, in denen Jesus wohnt. Mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart. Mit all den Schwächen, die wir dabei haben, aber wo Jesus trotzdem mittendrin ist. Ja, es bedeutet, Salz und Licht zu sein, wie Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ihr seid das Salz der Erde. Und da zitiere ich mal wieder Bonhoeffer, der diesen Satz aufgreift und zum Teil etwas verschnörkelt Folgendes sagt. Sie, die Jünger, sind das Salz der Erde. Sie sind das edelste Gut, der höchste Wert, den die Erde besitzt. Ohne sie kann die Erde nicht länger leben. Durch das Salz wird die Erde erhalten, um eben dieser armen, unedlen, schwachen, also die Jünger, willen, die die Welt verwirft, lebt die Erde. Die Erde vernichtet ihr eigenes Leben, indem sie die Jünger ausstößt und, oh Wunder, gerade um dieser verstoßenen Willen darf die Erde weiterleben. Dieses göttliche Salz bewährt sich in seiner Wirksamkeit. Es durchwirkt die ganze Erde, es ist ihre Substanz. So sind die Jünger nicht nur aufs Himmelreich gerichtet, nicht nur nach oben, sondern an ihre Erdensendung erinnert, da wo wir drin sind. Als die an Jesus allein gebundenen werden sie an die Erde gewiesen, deren Salz sie sind. Wenn Jesus nicht sich selbst, sondern seine Jünger das Salz nennt, so überträgt er ihnen die Wirksamkeit auf der Erde. Er zieht sie in seine Arbeit hinein. Was Jesus hier macht durch diesen Zuspruch, ihr seid das Salz der Erde, ist, dass er deutlich macht, ihr habt Wirksamkeit. Von Joachim habe ich dieses schöne Wort Selbstwirksamkeit gelernt. Dass Menschen glauben, also es gibt immer den Unterschied bei Menschen, dass man entweder davon überzeugt ist, dass man dass man irgendwie wirksam ist oder eine Wirksamkeit nach außen hin hat, durch das, was man ist oder durch das, was man kann, oder man glaubt es entweder nicht und denkt, ist eh egal, ob ich da bin oder nicht, ja, um es mal platt auszudrücken. Und Jesus spricht seinen Jüngern hier Wirksamkeit zu. In manchen Kreisen bekannt unter dem Wort Vollmacht. Wirksamkeit ist ein anderes Wort, was letzten Endes nichts anderes ausdrückt. Sind wir uns dieser Wirksamkeit bewusst, allein dadurch, dass wir Gottes Kinder sind? Da musst du noch keinen geistlichen Handstand gemacht haben. Nur deswegen, weil du Gottes Kind bist, hast du Wirksamkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns dessen immer bewusst sind. Und dann kommen da ja auch noch so unsere, ne, wie ich eben schon erwähnte, manchmal keinen Bock drauf, Haltung zu. Keith Green hat dazu ein Lied geschrieben, wo ich nur einen Gedanken kurz rauszitieren will. Er sagt, man muss sich das mal vorstellen, ich drücke das jetzt frei aus, Jesus ist von den Toten auferstanden, aber wir kriegen es noch nicht mal hin, aus dem Bett auszusteigen. Und deswegen schreibt der Hebräerbrief Folgendes. Kapitel 6, Vers 12. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Der Hebräerbrief ist an eine Gruppe von hebräischen Menschen, also von Juden, Christen geschrieben, die entmutigt waren, die von ihrem Umfeld zum Teil auch angefeindet wurden, die in Frage gestellt wurden, die im Laufe ihres Glaubenslebens erlebt haben, dass sich ihr sozialer Status verändert hat und was damals so wichtig war, Schamkultur, Ehre und so weiter, dass auch dass sie zum Teil beschämt dastanden aufgrund ihres Glaubens und nicht mehr halt einen so hohen sozialen Status in ihrem Umfeld hatten. Sie hatten eigentlich Nachteile erlebt, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und deswegen schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, ich zitiere nochmal, werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und so weiter. Er will sie ermutigen. Wozu? Am Glauben festzuhalten. Dazu will er sie ermutigen. Und wie können sie am Glauben festhalten? Indem sie sich an Vorbilder erinnern. Und Hebräer 11 zum Beispiel ist voll davon, gewisse Vorbilder einfach mal darzustellen. Ja? Die alten Helden aus dem Alten Testament, die genauso Schwächen hatten wie alle anderen, aber trotzdem dran geblieben sind und zum Teil Jahrzehnte auf Verheißungen gewartet haben, dass sie sich erfüllt haben. Und manche haben die komplette Erfüllung nie gesehen. Aber sie sind dran geblieben im Glauben, weil sie wussten, dass Gott zu seinem Wort steht. Und der Hebräerbrief ermutigt diese Menschen, daran festzuhalten, sich das zum Vorbild zu nehmen. Jesus ist natürlich ein Vorbild für die Judenchristen damals, für uns heute, wo wir sehen können, Jesus hat durchgehalten bis zum Ende. Und was ist passiert am Ende? Er ist nicht im Grab liegen geblieben, sondern er ist auferstanden von den Toten. Das ist Gottes Ende, letztes Kapitel von schlechten Geschichten. Die Apostel sind ein Vorbild. Menschen, die Hoffnung hatten und diese Hoffnung gelebt haben und so einen Unterschied gemacht haben und so Salz der Erde gewesen sind. Wenn ich das mit meinen Worten auch ausdrücken will, gerade wegen der letzten Zeilen hier, da steht ja, nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und dies daher auch in Empfang nehmen. Mit meinen Worten nochmal ausgedrückt, es geht darum, das zu sein, was man ist. Sich Vorbilder zu suchen auf der einen Seite, aber dann das zu sein, was man ist, wozu Gott einen gemacht hat, nämlich zu einem Kind, zu einer Tochter, zu einem Sohn Gottes. das etwas geerbt hat. Und dieses Erbe besteht aus Hoffnung, aus Gnade, aus Liebe, aus Kraft, aus Veränderung, aus Befreiung und vielen anderen Dingen mehr. Und das macht uns zum Salz der Erde. Das macht einen Unterschied, weil wir eine Perspektive haben und eine Hoffnung, die es so nicht anders gibt. Und weil wir wissen, dass Jesus dafür schon sein Leben gegeben hat, mit seinem Leben, mit seinem Blut sozusagen unterschrieben hat. Und das macht uns zum Salz der Erde. Nicht, weil wir so toll sind. Nicht, weil wir geistliche Handstände machen können. Oder beim Singen die Hände heben können. Das macht uns nicht zum Salz der Erde, sondern diese Hoffnung, diese Kraft, die Gott in seine Söhne und Töchter reingelegt hat, das macht uns zum Salz der Erde. Und ich möchte uns ermutigen, ich nehme mich damit rein, das zu sein, was wir sind, wozu uns Gott gemacht hat, nämlich Salz der Erde. Und da ist ja der Punkt. Oft sind wir, wie die Hebräer, einfach entmutigt. Aus sehr unterschiedlichen Gründen. Manchmal ist man entmutigt, weil vielleicht Dinge nicht so schnell eintreffen, wie man sich wünscht. Manchmal ist man entmutigt, weil man für Leute, für Menschen gebetet hat, die einem auch wichtig sind, aber die letzten Endes Gott noch nicht kennengelernt haben. Es gibt sehr unterschiedliche Gründe, warum wir da entmutigt sein können. Und da geht es einfach darum, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich Vorbilder zu suchen, die solche Wegstrecken schon gegangen sind. Jesus inklusive, aber nicht alleine. Es gibt auch andere Menschen nach ihm, die seinem Beispiel gefolgt sind, wo wir sehen können, hey, da sind Menschen, die haben das auch so erlebt. Ja, und über sowas kann man auch in Kleingruppen reden, aber es gibt auch viele andere Vorbilder in der Kirchengeschichte, in der Weltgeschichte, wo man sich einfach mal Menschen zum Vorbild nehmen kann. Und dann werde selbst ein Vorbild für andere, indem du das bist, was du bist. Denn das bedeutet, in die Welt gestellt zu sein. Auch ein Vorbild für andere zu werden. Einfach dadurch, dass du ein Sohn, eine Tochter von Gott bist. Mit der Kraft, die Gott da reinlegt. Du darfst auch gerne einen geistlichen Handstand machen, wenn das hilft. Aber viel wichtiger ist, dass du dir bewusst bist, wer du bist. Und dass Gott da drin ist und dich dadurch zum Salz macht. Und dass das eine Wirksamkeit hat. Und dann steh zu deinen Überzeugungen, steh zu deiner Hoffnung, steh zu deinen Erfahrungen, die du gemacht hast. Es gibt so vieles, wozu die Leute stehen. Da macht das auch nichts mehr aus, dass wir Christen zu unserem Glauben stehen. Denn Nachfolge bedeutet, in diese Welt gestellt zu sein. Woanders können wir unseren Glauben nicht leben. Christsein heißt nicht warten auf die Ewigkeit, sondern hier und jetzt zu leben. Das ist die Umsetzung von dem, was Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich möchte mit einem kleinen Vergleich schließen. Unter Bergarbeitern, gibt ja nicht mehr viele Bergwerke, nächste wird bald geschlossen, gibt es ja diesen, oder unter Bergarbeitern gibt es diesen Gruß, Glück auf. Und ich habe nochmal geguckt, wo dieser Gruß herkommt. Ich zitiere mal ausnahmsweise Wikipedia, ist ansonsten verboten. Glück auf ist der deutsche Bergmannsgruß. Er beschreibt die Hoffnung der Bergleute, es mögen sich Erzgänge auftun. Also da ging es auch um Erzbergwerke. Ja. Es beschreibt die Hoffnung der Bergleute, es mögen sich Erzgänge auftun. Und von daher ist das eine Abkürzung von der Grußformel, ich wünsche dir Glück, tu einen neuen Gang auf. Glück auf. Ja? Ich wünsche dir Glück, tu einen neuen Gang auf. Geh an deine Arbeit, geh ins Bergwerk hinein und hoffentlich findest du was Neues. Denn beim Abbau von Erzen ließ sich ohne Prospektion nur unsicher vorhersagen, ob die Arbeit der Bergleute überhaupt zu einem Lohn führen würde und so weiter. Hat mich ein bisschen auch daran erinnert, dass Gott uns in diese Welt sendet und wir nicht immer sagen können, dass wir irgendwo fündig werden. Ja? Und trotzdem hat Gott uns in diese Welt gestellt, genauso wie Bergleute in das Bergwerk hineinfahren und dort ihre Arbeit tun. Und auch versuchen, neue Gänge aufzutun. Und um diese Identität zu leben, halt in diese Welt gestellt zu sein. Um das zu leben, brauchen wir den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns zeigt, dass wir in diese Welt gestellt sind. wie die Bergleute in den Stollen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, zu entdecken, neue Wege zu entdecken, um uns auf Menschen einzustellen. Da brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, das zu sein, was wir sind. Söhne und Töchter. Genau dazu ist der Heilige Geist auch gekommen. Damit wir dann auch Vorbilder für andere sein können. Einfach dadurch, dass wir das sind, was wir sind. Söhne und Töchter. Die dazu stehen, dass sie Söhne und Töchter ihres Papas im Himmel sind. Und die Folge davon wird sein, dass wir gesegnet sind. Wie das bei Abraham steht, gesegnet, um zu segnen. Wenn wir selber gesegnet sind, können wir andere segnen. Und dazu möchte ich euch ganz herzlich motivieren und einladen. Glück auf!